Welt hierhin verlegt. Ja, den Titel muss ich nicht vorlesen. Es geht darum, dass Malte Spitz, Bundesvorstandsmitglied der Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, und Simon Edwin Dittrich, Soziologe im Moment beschäftigt bei der Hans-Böckler-Stiftung, also der Stiftung der Grünen. Entschuldigung, Böckler ist die von der Gewerkschaft. Heinrich-Böll-Stiftung natürlich. Bei der Heinrich-Böll-Stiftung, dass die über die Kultur-Flatrate und überhaupt über Vergütung für Kreative reden wollen, sprechen wollen. Malte ist ein Wiederholungstäter auf der SIGINT. Malte war auch letztes Jahr da, mit Volker Grasmuck hast du auch über Vergütungsmodelle ein Referat gehalten, ein Lecture gehalten. Und das Thema ist auch letztes Jahr auf der SIGINT durch ein Panel bearbeitet worden. Also Kultur-Flatrate ist ja jetzt nicht neu in der Diskussion und bedeutet aber auch, dass wir umso mehr gespannt sind, wo gerade der Stand der Diskussion ist, wie es weitergegangen ist im letzten Jahr und wie es jetzt in der nächsten Zeit in der Diskussion weitergehen sollte. Okay.
Ja, wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, wir haben es hier schon stehen, worum es jetzt die nächsten 40, 45 Minuten gehen soll. Wir haben es uns so aufgeteilt, wir machen eine Zweiteilung des Vortrages, sprich wir werden ab einem bestimmten Moment hier einfach das Mikro weitergeben und haben gleichzeitig auch natürlich vor, jetzt hier nicht nur 45 Minuten quasi reden, sondern auch, dass wir möglichst noch am Schluss so 20 Minuten Zeit haben, um Fragen hochzubringen und so weiter. Es wird ja gerade schon angekündigt, wir hatten schon mal eine ähnliche Diskussion hier vor einem Jahr, das war eine etwas kleinere Runde mit irgendwie 20 Leuten während eines Workshops und wollten jetzt quasi noch mal ein bisschen die Diskussion aufzeigen, wieso nach unserer Vorstellung der Flatrate-Ansatz, der ja letztendlich der ist, der glaube ich am aktuellsten quasi vielleicht die sinnvollste Lösung ist. Deswegen wollen wir nochmal kurz darleiten, was vor allem ich quasi machen werde, wo stehen wir gerade und wie so sind wir quasi da. Ist historisch gekommen ja letztendlich, hier mal ein paar Punkte jetzt letztendlich aus den letzten 500 Jahren rausgezogen, aber es endet ja letztendlich mit einem Punkt aus dem ganz aktuellen Jahr, nämlich aus 2010, aus einem Beitrag von Tilman Kreuzer, der Rechtsanwalt ist für diese ganzen Fachfragen, da nochmal klargestellt hat eigentlich, wie mittlerweile das Recht dazu gekommen ist, dass letztendlich viel stärker so wahrgenommen wurde, beziehungsweise aus der Historie vielleicht abgeleitet wahrgenommen wurde, als diese individuelle Bindung quasi des Menschen, der ein Werk schafft, dann mit seinem Werk selber und das natürlich nach unserer Vorstellung in der aktuellen Zeit ja letztendlich, wo ja letztendlich jeder von uns teilweise tagtäglich Werke schafft, weil er quasi Fotos macht, weil er mal eine Sache remixt, weil er vielleicht auch mal ein Hashup produziert, beziehungsweise vielleicht auch viele von uns selber bloggen, dass das natürlich dann eine andere Ausgangslage ist und aus dem Grunde das vielleicht noch passt für eine historische Begebenheit, aus dem Grunde Strauss ja zum Beispiel, der ja auch die GEMA mit vorangebracht hat, vielleicht noch passt, aber ich glaube auf den heutigen Tag weniger. Und aus dem Grunde kommen wir letztendlich zu diesen zwei Punkten, die für uns ein bisschen die Ausgangssituation sind, für die, sag ich jetzt mal, folgende Diskussion. Zum einen natürlich, dass ja letztendlich seit 10, 15 Jahren, aber ist eigentlich ein Prozess, der schon seit bald 100 Jahren angeht, dass das Recht ja letztendlich, so wie es festgelegt wurde, weniger Akzeptanz findet und weniger Unterstützung mehr findet. Und dass diese gesamtgesellschaftliche Unterstützung und dadurch auch dann quasi Wertschätzung so nicht mehr vorhanden ist, das ist natürlich vor allem quasi, glaube ich, auch dem geschuldet, dass die Kultur insgesamt stärker kommerzialisiert wurde und ja letztendlich auch einem technischen Prozess quasi folgen, nämlich dass letztendlich jeder von uns mittlerweile nicht mehr nur Nutzer ist, sondern zum Teil auch selber solche Werke produzieren kann. Und das war letztendlich der Punkt, wo wir dann von weiter vorangeschritten sind. Aus dem Grunde sehen wir letztendlich so unter diesen folgenden Schlagworten die weitere Diskussion darum, also sprich dieser große Drang danach, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine Reform, die dann ja letztendlich eine relativ große Spannweite hat von Leuten, die sagen, naja, es müsste eigentlich fast abgeschafft werden, beziehungsweise es muss auf was Minimales runtergebrochen werden, hin zu der Seite, die sagt, naja, es muss viel schärfer werden, und aus dem Grunde sehen wir gerade die folgenden drei Alternativen eigentlich kommen. Also zum einen, wie gesagt, die Position, die ja auch in der letzten Zeit wieder stärker vorangebracht wurde, zu sagen, okay, wir haben dieses Recht letztendlich so, wie es ist, wir können es nicht mehr umsetzen, und aus dem Grunde quasi brauchen wir den Prozess, dass man diese vorhandenen Rechte stärker umsetzen kann und deswegen dann letztendlich da Prozesse rausfolgen, wie in Frankreich die Verabschiedung mit dem Hadopi-Gesetz, was ja jetzt bald fast schon ein Jahr aktiv ist, beziehungsweise ja auch in anderen europäischen Staaten vorangebracht wird. Diese ganze Frage digitales Rechtemanagement, was wir ja gerade sehr stark die kommende Zeit auch in den Fernsehbereich reinbekommen werden. Da wurde jetzt ja die letzten Tage wieder vorgestellt, der intelligente, sag ich jetzt mal, neue Receiver, der automatisch vorgibt letztendlich, wie lange man überhaupt noch eine Filmaufnahme, einen Serienmitschnitt speichern darf, also ob man es überhaupt noch speichern darf beispielsweise, und natürlich dann letztendlich auch die staatlichen Prozesse, die daraus folgen. Vorratsdatenspeicherung gab es ja bei der Verhandlung jetzt zur Massenverfassungsbeschwerde ja auch zwei Stellungnahmen von der Musikindustrie und letztendlich vom Börsenverein, der ja letztendlich so die ganzen Verlage präsentiert, die ganz klar gesagt haben, so brauchen wir diesen Einschnitt in die Privatsphäre, wir brauchen diese Verletzung von Freiheitsrechten, weil wir ansonsten in der digitalen Zeit unsere Rechte nicht mehr umsetzen können, und was ja letztendlich auch darin folgert, was ja aktuell letztendlich sehr prominent diskutiert wird, nämlich dieses internationale Abkommen zwischen den USA und Japan und Südkorea und der EU und noch weiteren Ländern, nämlich ACTA, wo ja dann auch die entsprechenden Vorgaben drin sind. Das ist für uns die eine Option, die quasi gerade im Raume steht, die stark vorangebracht wird. Die andere, die zweite Option, die letztendlich eine sehr breite Auslegungsmöglichkeit hat, halt diese Fragefindung zwischen, also quasi Umwandlung dahin, dass die Balance zwischen den Interessen stärker ausgewogen ist. Wie gesagt, wo halt man wirklich viele Punkte drunter ansprechen kann, die jetzt aber ganz klar sagt, wir wollen jetzt keine strikte Verschärfung von Kontrollmaßnahmen, also von neuen Durchsetzungsmöglichkeiten, sondern wir wollen da alternative Wege suchen. Das ist ja jetzt mal für uns die zweite Meinung. Und die dritte Meinung, die letztendlich sagt, was ich finde ich auch noch aktuell so ein Punkt ist, die halt sagt, naja, es ist halt alles schwierig und wir kommen da irgendwie nicht voran. Es wird da einen großen Streit geben, es gibt da unterschiedliche Interessen innerhalb der Leute, also zwischen den Drehbuchautoren und den Regisseuren, zwischen den Studiomusikern und den Musikproduzenten und. Und aus dem Grunde kommen wir da eigentlich nicht voran, und aus dem Grunde sollte es vielleicht trotz der unterschiedlich wahrgenommenen Probleme und Folgen, die daraus kommen, trotzdem dann vielleicht so bleiben, wie es ist, weil letztendlich jegliche Veränderung sei es zu Punkt 2 oder sei es auch durch eine schärfere staatliche bzw. Wirtschaftliche Durchsetzung nur noch weitere Probleme finden würde. Wie man vermutlich sehen kann, werden wir uns fokussieren auf den zweiten Punkt, weil wir sagen, das ist letztendlich ein Weg von uns, wie wir wollen. Wir wollen nicht beim Status bleiben, wir wollen aber auch nicht sagen, wir wollen Freiheitsrechte so intensiv einschränken. Wieso für uns insgesamt in der Diskussion folgende Punkte wichtig sind. Also zum einen dieses Verständnis, was vor allem die vergangenen 50 Jahre vor allem abgebaut wurde, sei es durch die nationale Gesetzgebung, aber auch durch die internationale, sei es durch die WIPO und so weiter, wieder hin zu einer stärkeren Nutzersicht, also quasi, was auch die vergangenen Jahre abgebaut wurde, die Möglichkeit der digitalen Privatkopie und so weiter. Dann der zweite Punkt, der für uns relativ wichtig ist, was in so Verfahren auch mit reinspielen muss, sind die verkürzten Schutzfristen, weil, wie gesagt, das aktuelle Spiel, wir sagen, jede 10 Jahre, wir gehen 20 Jahre höher. Also jetzt sind wir irgendwie bei 70, 75 Jahre. Auf europäischen Ebene gab es die Diskussion auf 95 Jahre Schutzfristen einzubauen, wo wir sagen, das ist die falsche Richtung. Wir wollen runtergehen und da gibt es ja wirklich bis zu, sag jetzt mal, radikalen Forderungen, wirklich auf 3 bis 5 Jahre in bestimmten Bereichen die Schutzfristen abzusenken. Dann der andere Punkt, der für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dass jetzt eher die Diskussion ist aus Richtung der, die solche Werke, also die davon hauptsächlich oder vielleicht auch teilweise leben müssen, ist die ganze Frage der Vergütungsmöglichkeiten, die Strukturen, die natürlich, ich hatte es vorhin schon angedeutet, zum Teil über mehr als 100 Jahre schon vorhanden sind, sei es durch die bestehenden Verwertungsgesellschaften, sei es durch rechtliche Rahmenbedingungen, die zum Teil auch noch die aktuelle Diskussion prägen, die zum Teil aus dem Jahr 1935 kommen. Und auch nochmal ein wichtiger Punkt für uns stärker. Danke. Zu schauen, dass in einem solchen Prozess auch eine stärkere Unterscheidung stattfindet. Wie werden solche Werke überhaupt wahrgenommen? Also ist das eine kommerzielle oder eine nicht kommerzielle Verwertung letztendlich. Weiter runtergebrochen, wo wir heute vor allem reingehen wollen, ist halt dieser Aspekt, wo wir wirklich gucken wollen, wie ist es möglich, und da sagen wir halt natürlich mit dem Flatrate-Modell, wie ist es möglich, die Interessen an der Frage der Monetarisierung letztendlich stärker zusammenzubringen, also quasi wie kann man weiterhin Modelle haben, die es möglich machen, auch wenn man nur seine Inhalte beispielsweise im Internet anbietet, dort für eine entsprechende Entlohnung zu bekommen. Und hier haben wir mal ein Zitat aus einem Zeitungsartikel rausgesucht, was letztendlich für uns deutlich macht, wie es heutzutage von vielen vorangetrieben wird, diese Diskussion, die gesagt wird, wenn man da bestimmte Reißleine jetzt nicht zieht, dann passiert Folgendes, dann geht unsere Abendkultur quasi zu Ende, es findet keine kulturelle Produktion mehr statt. Jetzt ist die Frage, von wann kommt dieses Zitat, mal in den Raum reingefragt. Fast? Aber ich glaube, so weißt du, wo es herkommt? Es kommt von 1977, also aus dem Grund bist du relativ klar fast dran, wo es damals um die Problematik ging, wenn wir jetzt nicht klare Regeln reinziehen, wenn wir jetzt nicht stärker die Verbote vorantreiben, wenn wir jetzt nicht die Preise hochsetzen für Lehrträger. Es ging damals um die Wandlung quasi von der Platte zur Musikkassette. Dann würden diese ganzen schlimmen Folgen passieren. Und damals sprach man davon, es gäbe 10.000 Schwarzkopierer, die deren Ware auf dem Markt anbieten, die sie in Zeitungen anbieten und, und. Wir wissen heute, dass die Musikwirtschaft als ein Exemplar aus dieser ganzen Diskussion, obwohl natürlich auch noch weitere Werkarten davon betroffen sind, trotzdem existiert und letztendlich so um das Jahr 2000 rum im Vergleich, auch im historischen Vergleich, eigentlich ihren internationalen Höhepunkt hatte, was die Marktdurchdringung angeht. Und das letztendlich für uns nochmal ein Hinweis ist letztendlich, und da gibt es ein gleiches Beispiel, vielleicht 25 Jahre vorher, wo es dann darum ging, Radio breitenmäßig einzuführen, und dann vielleicht nochmal 70 Jahre früher, wo dann quasi Kinotechnik und so weiter vorgestellt wurde. Also es gibt nach unserer Ansicht jedes Mal wieder Prozesse, die vor allem durch eine technische Entwicklung vorangebracht werden, die letztendlich solche Diskussionen für einen gewissen Zeitraum hochkommen lassen. Und wir sagen, wir müssen da auch ein bisschen rausbrechen. Es macht wenig Spaß, irgendwie im 25-Jahres-Rhythmus die gleichen Streitereien zu führen. Und aus dem Grunde gehen wir stärker über in den Bereich Flatrate, wo jetzt Simon nochmal ein paar Eckpunkte darstellen wird, wo wir dann auch später uns hoffentlich drüber streiten können.
So, na, das fängt ja schon gut an. Also der Ansatz der Kulturflatrate ist natürlich schon zu sagen, wir fokussieren uns ganz klar auf die Frage, wie können wir es den Künstlern, den Produzenten ermöglichen, doch auch ein Auskommen zu realisieren. Und wir können natürlich nicht alle Probleme des Urheberrechts, wie wir sie schon jetzt ein bisschen skizziert haben, dadurch lösen. Aber ein paar. Und zwar geht es halt vor allen Dingen um den Bereich, der uns ganz wichtig ist, die nicht kommerzielle Nutzung, also den Alltag. Ja? Also dadurch, dass die Produktionsmittel jetzt doch zunehmend demokratisiert sind, dass jeder also eigentlich Musik machen kann, sofern er denn einen PC hat, kann er super aufnehmen und so weiter. Da müsste man jetzt sagen, das sollte man dann doch auch ein bisschen fördern. Und wenn wir die Kulturflatrate einführen, dann wäre es möglich, dass Leute untereinander Musik zum Beispiel tauschen oder auch E-Books etc. Und das finde ich aus soziologischer Perspektive insofern ganz wichtig, dass es für Leute wichtig ist, dass sie an ihrer Kultur partizipieren können. Und partizipieren bedeutet halt also teilnehmen. Das heißt auch, dass wenn ich jetzt einen bestimmten Song ganz toll finde, dann möchte ich den auch weitergeben können. Und den mit meinen Mitmenschen teilen. Und das sollte halt auch bedeuten, dass das in Ordnung ist und dass deswegen nicht jetzt der Künstler verhungern muss. Deswegen. Das Gleiche gilt fürs Brennen und das Kopieren. Auch Remixen finde ich eine ganz wunderbare Sache. Natürlich ist es so, es gibt diese Sample-Kultur, wenn man jetzt mal bei der Musik bleibt. Und es gibt da auch ein ganz klares System, wenn man nicht Bushido ist, dann bezahlt man dafür, dass man sich Musik von jemand anders nimmt und das in seinen und das in seine Werke einbaut. Aber ich finde, es wäre auch eigentlich ganz lustig, wenn man sozusagen für nicht kommerzielle Zwecke auch auf diese professionell gestaltete Musik zurückgreifen kann, um seine eigenen Werke zu unterlegen oder damit einfach schlichtweg irgendwelchen Mist zu machen. Ich sag mal so, vor ein paar hundert Jahren war die Musik noch nicht so professionalisiert, da haben alle selber gesungen oder geklatscht oder Gitarre gespielt oder so. Da war das sozusagen noch einfacher. So, wichtig ist natürlich für die Ausgestaltung einer Kulturflatrate, dass es insgesamt muss die Maßnahme verhältnismäßig sein. Also es kann jetzt nicht sein, dass wir irgendwie sagen, jeder Bürger muss jetzt irgendwie 50 Euro am Tag zahlen, damit das überhaupt bezahlbar ist. Ich übertreibe jetzt mal. Das Ganze muss datenschutzfreundlich ausgestaltet werden. Das heißt also, wenn wir im Internet Sachen tauschen, dann sollte da nicht überwacht werden, wer an wen jetzt nun wann welche Sachen weitergibt. Das Gleiche gilt halt auch für CD-Kopien etc. Insgesamt muss so eine Kulturflatrate aber natürlich auch die Interessen der Verwerter berücksichtigen und auch vor allen Dingen die Interessen der Künstler, nämlich von ihrem Schaffen leben zu können. Das heißt also, ich finde es persönlich ganz großartig, wenn Menschen ihr ganzes Leben lang nichts anderes tun, als eine bestimmte Kunst zu betreiben, und die schaffen dann meistens auch Werke, die qualitativ wesentlich höherwertig sind als das, was ich machen könnte. Und deswegen sollte man die auch berücksichtigen. Insgesamt muss das Ganze auch demokratisch strukturiert sein. Ich sag mal, die politische Ökonomie der Kreativwirtschaft ist so ein Ding für sich. Ich erläutere das jetzt mal noch ein bisschen näher. Es sind sicherlich diese Total Buyout-Verträge bekannt und man schimpft eigentlich gerne so auf die großen Labels. Was weniger bekannt ist, ist, auch wenn das zum Teil gar nicht mehr stimmt, dass zum Beispiel die Journalisten doch ziemlich große Probleme haben, anständig bezahlt zu werden. Zum Beispiel auch so große und angesehene Zeitungen wie die Zeit machen in letzter Zeit dadurch auf sich aufmerksam, dass sie heftig kritisiert werden dafür, dass sie den Journalisten keine angemessene Vergütung zukommen lassen. So, zurück zur Kulturflatrate. Wie kann das Ganze funktionieren? Zunächst wäre es sicherlich sinnvoll, erstmal zu betrachten, wer nutzt überhaupt Werke. Dann müssen wir uns überlegen auf dieser Basis, wie schütten wir die Sachen aus, und natürlich, wer muss überhaupt bezahlen. Ja, und auf diese Punkte möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Zunächst mal auf die Berechnung. Da gibt es ganz gute Methoden, also aus dem Fernsehmarkt ist das vielleicht bekannt, ne, dass man sagt, gut, wir schauen einfach mal eine bestimmte Testgruppe an, was die so gucken, und dann rechnen wir das auf die Gesamtbevölkerung hoch, und dann wissen wir ganz genau, was die Gesamtbevölkerung so jeden Abend vom Fernseher macht. Ich sage mal, diese Methode hat natürlich ihre Grenzen. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass man das heutzutage doch ein bisschen besser lösen kann als mit dieser relativ alten Technik. Und trotzdem ist sozusagen eine ganze Branche völlig zufrieden damit, sich auf diese Quoten zu verlassen und einfach zu sagen, gut, wir kriegen jetzt Geld danach, welche drei von den 1000 Leuten da irgendwie repräsentativ geklickt haben. Insofern kann ich mir vorstellen, wenn man das ein bisschen größer aufzieht und das Sample deutlich erhöht, dass es dann auch bessere Daten gibt. Solche Daten sollten natürlich datenschutzfreundlich gestaltet werden. Also ich möchte nicht, dass sozusagen jeder dann rausfinden kann, okay, Simon hört jetzt ab und zu dann gerne mal Nena oder weiß ich nicht, Britney Spears oder so. Das muss nicht sein. Man könnte das aber halt auch auf bereits existierender Technologie durchaus aufbauen. Also ich sag mal, Last.fm bietet diesen wunderbaren Scrobbler an, mit dem man dann auswerten kann, wer was hört und wann und so. Man könnte sich auch vorstellen, dass Nutzer ab und zu Stimmen vergeben und sagen, ah ja, dieses und jenes Werk hat mir ganz besonders gut gefallen diesen Monat oder dieses Jahr. Und dann wird das in die Ausschüttungsberechnung mit einbezogen. Die Frage ist dann, wer schüttet aus? Und da würde ich sagen, haben wir natürlich in Deutschland eine relativ gut ausgebaute Infrastruktur. Es gibt die Verwertungsgesellschaften, die für die verschiedenen Branchen zuständig sind, die Urheber zu vergüten. Also ich sage mal, bekannt ist auf jeden Fall die GEMA, ne? Die verteilt das Geld an Bohlen und Grönemeyer und so weiter. Vor allen Dingen auch an internationale Künstler und an deren Labels. Dann gibt es das Gleiche in der VG Wort für Schriftsteller und so weiter und so fort. Man müsste vielleicht darüber nachdenken, die bestehenden Verwertungsgesellschaften ein bisschen zu reformieren, weil zum Beispiel die GEMA ganz dezidiert die sozusagen die E-Musik fördert. Und eigentlich ist die Idee der Verwertungsgesellschaften immer gewesen, dass die Künstler zusammenkommen und sozusagen einen kollektiven Akteur schaffen, der dann überall ihre Interessen wahrnimmt. Und sie entscheiden dann gemeinsam darüber, wie das erlangte Geld verteilt wird. Praktisch sind da doch erhebliche Legitimationsprobleme, weil es gibt 150.000 Mitglieder, die irgendwie 70 Stimmen haben in der GEMA und 6.000 Mitglieder, die jeweils eine Stimme haben. Und die meisten davon sind dann doch daran interessiert, die Ausschüttungsregeln so zu belassen, wie sie sind, nämlich viel Geld für ein paar wenige und wenig Geld für ganz viele. Da müsste man doch über einen Reformprozess vielleicht mal nachdenken. Wenn das überhaupt nicht funktioniert, müsste man gegebenenfalls auch neue Verwertungsgesellschaften gründen, also eine Blogger-Verwertungsgesellschaft zum Beispiel, solche Dinge. Naja, und die Verwertungsgesellschaften sollten dann ausschütten an die Anspruchnehmer. So, die Frage ist jetzt, wer muss dafür zahlen? Naja, wir sagen eigentlich, wäre es eine gute Idee, wenn alle, die einen Breitband-Internetanschluss benutzen, dafür auch zahlen sollten. Das ist also sozusagen eine kollektive Abgabe. In Deutschland sind zurzeit 24,1 Millionen Anschlüsse, die davon betroffen werden. Und ich persönlich halte es für sinnvoll zu sagen, naja, also die Leute, die einen sehr, sehr schnellen Anschluss haben, sollten vielleicht ein paar Euro mehr bezahlen als Leute, die jetzt nur einen sehr langsamen Anschluss haben. Und naja, wir wissen alle, das mobile Internet ist auf dem Vormarsch. Insofern, ich sage mal, ich bin der Meinung, jeder sollte nur einmal zahlen. Also wenn man nun drei Internetanschlüsse hat, dann reicht es vielleicht für einen davon zu zahlen. Wenn aber jemand also tatsächlich nur sein UMTS-Handy nutzt, um ins Netz zu gehen, dann muss er auch dafür eine Abgabe zahlen. Insgesamt geht es da wirklich nur um die nicht kommerzielle Nutzung, also die Privatbürger. Wir hoffen, dass das Ganze so funktionieren kann, dass einfach tatsächlich die jetzige Infrastruktur ausgenutzt werden kann, dass die Provider das Geld einsammeln und an die ZPÜ weitergeben, die Zentrale für private Überspielrechte, und die schüttet das ganze Geld dann an die Verwertungsgesellschaften aus. Das könnte zu mehr Gerechtigkeit als bei der GEZ führen, ohne dass wir da so einen Kontrollapparat brauchen. So, jetzt bin ich sozusagen am Ende der Präsentation erstmal angekommen und jetzt sollte noch ein bisschen Zeit übrig bleiben, um eure Fragen entgegenzunehmen, falls ihr welche habt. Bitte.
Du hattest in deiner Einführung im zweiten Teil kommerziell erwähnt. Kannst du ein bisschen beschreiben, was du darunter verstehst und wo du die Grenzen von kommerziellen Sachen siehst? Wenn man zum Beispiel remixt und dann einem Freund gefällt das und packt das auf CD, ist es dann schon kommerziell oder nicht?
Naja, ich würde jetzt in dem konkreten Fall sagen, nein, das ist noch nicht kommerziell, weil ich erziele damit jetzt keine Einnahmen. Ja, ganz klar. Natürlich ist es dann schwieriger in dem Moment, wo ich das Ganze auf YouTube stelle und vielleicht dann einen Kanal habe, der 5 Millionen Klicks hat und YouTube dann ankommt und sagt, ja, hier übrigens, wir bieten dir jetzt ein Partner-Agreement an und wir schütten dir dann, jetzt weiß ich nicht, 50 Euro aus. Das ist jetzt bestimmt nicht so viel, aber da wäre dann die Grenze für mich schon überschritten.
Mich würde sehr viel grundsätzlich mal interessieren, weshalb ihr euch bemüßigt fühlt, für die Content-Industrie ein neues Geschäftsmodell zu basteln, worauf sie selber zu kommen offenbar nicht in der Lage ist. Und ich sehe einfach nicht, inwieweit da eine Notwendigkeit besteht, jetzt eine weitere Zwangsabgabe zu basteln, sondern vielmehr scheint es mir ausgesprochen sinnvoll, einerseits sich eher dafür einzusetzen, dass das die absurde Idee, seine eigenen Kunden massenhaft vor Gericht zu bringen, dass dem politisch eine Regel vorgeschoben wird, einerseits. Einerseits und andererseits, ich eigentlich recht vertrauensvoll bin, dass der Untergang des Abendlands, der jedes Mal, wenn irgendwie sich technisch was getan hat, das wissen wir ja inzwischen alle, dass das nicht ganz so oft vorkommt, wie das befürchtet worden ist. Und insofern habe ich eigentlich auch ein recht weitgehendes Vertrauen darin, dass neue funktionierende Geschäftsmodelle von der Basis, von einer ganzen Reihe von kreativen Leuten schon gebastelt werden. Und das Letzte, was ich mir wünsche als Lösung für dieses Problem, ist jetzt eine zentral verwaltete, von der GEMA organisierte Angelegenheit. Ich finde es eigentlich ausgesprochen spannend, dass jetzt diese zentrale Musikindustrie nicht mehr notwendig ist, einfach weil die damals notwendigen Produktionsmittel zum CD-Pressen und tralala, das findet alles nicht mehr statt, sondern das ist jetzt alles sehr viel dezentraler, das finde ich ganz prima. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir diese Sorte von Dinosaurier überhaupt noch brauchen. Und wenn sie denn weiter existieren sollen, möchten Sie sich bitte sehr Geschäftsmodelle ausdenken, die funktionieren. Nur das ist definitiv nicht unsere Aufgabe.
Ich stimme dir vollkommen zu, zu sagen, dass es falsch ist, dass es in jeglichen Punkten letztendlich falsch ist, dass bestimmte Unternehmen, bestimmte Industrien letztendlich eine weitere Lebenschance staatlich vorgegeben kommen sollen. Da gibt es ja auch quasi klare Vorgaben auch vom Bundesverfassungsgericht, die sagen, selbst Unternehmensmodelle haben kein Recht quasi durch die gesetzlichen Vorgaben und so weiter, dass es dann dort jedenfalls auch zu Veränderungen kommen darf. Aber es geht ja bei uns, geht es ja wirklich um die Frage, wo wollen wir Perspektiven hingehen. Ich würde jetzt mal behaupten, die Kultur-Flatrate ist vom Ansatz gerade da, dass sie, wenn es positiv laufen würde, man die entsprechenden weiteren technischen Schritte voranbringt, die rechtliche Klärung voranbringt, die ökonomischen Fragen klärt, vielleicht ein Modell ist, was in 5 Jahren vielleicht funktionieren kann. Wir haben natürlich aktuell eine Zeit mit Angeboten von Flatter und so weiter, die quasi versuchen, alternative Möglichkeiten aufzuzeigen, wo ich mich auch sehr darauf freue, ob sowas funktionieren kann. Gleichzeitig wir natürlich trotzdem das Problem haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wir immer nur spezifische Angebote bekommen, ohne letztendlich die Problematik, die ich zum Teil zumindest auch sehe, dass es insgesamt eine Veränderung gibt, wo es mir gar nicht um die Plattenlabels wie Sony Music und so weiter geht, sondern wo es quasi um den kreativen Mittelstand geht, wo die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, selber sich solche Modelle aufzusetzen, wo sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, auf bestimmte Plattformen vielleicht drauf zu kommen, und man natürlich da schon insgesamt schauen muss, was ist ein Ansatz, der möglichst in die Breite geht. Und klar ist auch, aus dem Grunde haben wir es ja auch vorgetragen, hier geht es nur um die nicht kommerzielle Verwertung. Jegliche Parallelmodelle, was die kommerzielle Verwertung angeht, also irgendwelche Music Stores, irgendwelche Streaming-Plattformen, die noch extra Informationen und Zusatzdienste anbieten, können weiterhin von den Verwertern angeboten werden, sie können weiterhin angeboten werden von irgendwelchen internationalen Medienfirmen und so weiter. Wir sagen aber, für diesen kleinen Teil, wo letztendlich die Verhältnismäßigkeit zwischen einer effektiven Rechtsdurchsetzung vom Recht, wie es aktuell da ist, und dem Punkt quasi, wie sich eine gesellschaftliche Realität verändert hat, für diesen kleinen Teil, sagen wir, wäre eine solche Kulturflatrate, glaube ich, eine Lösung, dort quasi die entsprechende Verteilung hinzubekommen zwischen den Interessen von den Leuten, die sagen, hey, ich will einfach mal rumprobieren. Ich will einfach mal in ein paar Sachen reinhören. Ich will mal in ein paar Sachen reinschauen, die auch die Möglichkeit geben soll, zu sagen, hier, ich will auch mal vielleicht mich austesten. Ich habe hier meinen neuen Rechner und möchte mir jetzt mal irgendwie mein Hit-Medley zusammenstellen und so weiter. Und das quasi an diesem Bereich die Möglichkeit zu geben, wäre unser Ansatz für solche Flatrate. Aus dem Grunde glauben wir auch, dass sie vom Preis her gar nicht so hoch ausfallen wird, wie es da zum Teil vorgestellt wird. Es gab ja mal vor 2 Jahren die Ansage von der ehemaligen Bundesjustizministerin Tsipras, die gesagt hat, ja, sowas müsste monatlichen 50er quasi bedeuten, und das ist unser Ansatz, wollen wir gar nicht, weil wir wollen gar nicht Geschäftsmodelle, die existieren, dadurch verrichten. Es wird mit Sicherheit welche geben, die es deutlich schwieriger haben werden, als vielleicht heutzutage deren Angebote unterzubringen, aber es wird weiterhin, glaube ich, auch durch die Entwicklung von solchen Angeboten auch welche geben, die dann trotzdem die Attraktivität haben, dafür dann gegebenenfalls noch was extra zu bezahlen. Und was halt für uns auch ein wichtiger Punkt ist, halt wirklich bei diesen 3 Punkten, die ich zum Start aufgezeigt habe, darzustellen, ich glaube, so stehen wir aktuell, beziehungsweise jetzt vielleicht die nächsten Jahre quasi vor so einer Weggabelung, wo wir schon sagen müssen, jetzt noch nicht mal nur ein national bezogen, sondern auch international, welche Richtung wollen wir gehen. Und da wäre unser Ansatz, lieber anstatt quasi dem Abwarnmahn und so weiter stärker in die Hände zu spielen, wäre halt eine solche Lösung für uns, glaube ich, die attraktivere Lösung. Aber da hinten war eine Frage.
Ja, nicht direkt eine Frage, mehr oder weniger eine Erwiderung auf den Publikumsmenschen gerade eben, hier, Mann mit dem langen Bart. Das Problem, was ich an der ganzen Diskussion sehe, ist, also die Rechtfertigung für eine Kulturflatrate und die Rechtfertigung für ein stärkeres Enforcement, in welcher Hinsicht auch immer, ist eigentlich die gleiche. Man kann keine Geschäftsmodelle aufbauen, wenn es auf der anderen Seite quasi also man kann nicht in der Wüste, hat man irgendwann Kollege aus der Musikwirtschaft gesagt, man kann nicht in der Wüste versuchen, eine Tankstelle zu betreiben, wenn drumherum Ölquellen sind, die frei sprudeln und man da nicht gegen ankommt. Also ich bin persönlich nicht der Meinung, dass eine Kulturflatrate jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, aber sich auf den Standpunkt zu stellen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, quasi Geschäftsmodelle einfach zu umgehen. Und das ist auch gut so, und die Kompensation der bestehenden Wirtschaften, die sich darum gebildet haben, ist uns einfach mal egal, halte ich für problematisch. Eine andere Sache, die ich auch noch anführen will, ist, man darf sich nicht dem Mythos hingeben, die Musikwirtschaft wäre irgendwie so ein Konglomerat von 4 großen Firmen, die sozusagen unseren Musikkonsum kontrollieren. Dem ist nicht so. Also allein in Deutschland sind das 1600 kleine Firmen, die im Schnitt 4 Angestellte haben, die alle kulturelle Wertschöpfung betreiben und die alle, und das hat Malte gerade schön auch schon erwähnt, keine Möglichkeit haben, quasi aus sich heraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die haben einfach keine Kohle dafür. Die haben auch nicht die Manpower dafür. Und das sind eigentlich die Leute, um die es geht, wenn man darüber sprechen will, wie man im Grunde kulturelle Wertschöpfung im Internet in der nächsten Zeit weiterhin gewährleisten möchte.
Einfach von hinten nach vorne reichen.
Ja, also im Grunde genommen ist es ja jetzt so, dass eigentlich im digitalen Zeitalter alle Teilnehmer zu Produzenten und Publizisten medialer Inhalte werden. Deswegen die Frage, welche Bedingungen muss denn überhaupt jemand erfüllen, um Ansprüche haben zu können, jetzt Geld aus der Kulturflatrate zu bekommen? Wann ist denn jemand ein Kreativer und wann nicht? Oder was ist, wann ist der professionell und wann ist es nicht professionell?
Vielleicht sammeln wir 2-3 Fragen, weil wir haben nur noch 5 bis 10 Minuten Zeit. Genau.
Ja, ich möchte nur auf die Zielsetzung der Kulturflatrate zurückkommen. Da wurde eben gesagt, dass wir ja eine Kulturflatrate brauchen, um das freie Kopieren im Internet zu ermöglichen, um Remixe zu ermöglichen etc. Ich denke, die Zielsetzung der Kulturflatrate ist eine andere, denn das Kopieren und Remixen ist jetzt schon möglich. Und es wäre auch ein leichtes, das zu legalisieren, ganz ohne Kulturflatrate. Also das kann nicht die Zielsetzung sein. Die Zielsetzung der Kulturflatrate ist eine Umverteilung von Geldern. Und ich stelle mal, die Zielsetzung ist eine faire Umverteilung von Geldern. Die Frage ist nur, kann die erreicht werden? Und wir haben jetzt gehört, dass es da verschiedene Berechnungsmodelle gibt. Aber ich denke, man kann das Modell so ausgefeilt machen, wie es will. Es wird nie eine faire Verteilung geben. Und dann verstehe ich nicht, warum sollen wir so einen riesigen bürokratischen Moloch einführen, um uns selbst eine faire Verteilung vorzugaukeln, die aber in der Praxis gar nicht existiert. Wenn das Kopieren und Remixen kann man auch einfach so legalisieren. Die Geschäftsmodelle sind trotzdem da. Die Musikindustrie verdient heute noch Geld, obwohl schon illegal kopiert wird. Also ich sehe die Notwendigkeit für eine Kulturflatrate nicht, die uns Fairness vorgaukelt.
Okay, vielleicht das kurz nach vorne geben, beziehungsweise wenn es eine Frage gibt. Ich würde kurz auf zwei Punkte nur was sagen bezüglich der Frage Fairness. Ich glaube, es gibt bei überhaupt gar keinem Punkt die hundertprozentige Fairness. Ich glaube aber schon, auch gerade nochmal durch die spezifischen Punkte am Schluss, dass man es hinbekommen wird, ein möglichst breites Spektrum abzudecken, wie Menschen heutzutage kulturelle Werke im Internet nutzen, weil es quasi eine breite Möglichkeit quasi da ist. Also es war bis vor 5 Jahren so, es gab irgendwie zwischen 25 und 30 Fernsehsender, weil es halt auch nur dafür Platz gab. Es gibt heute quasi zig Millionen Fernsehsender, weil man sich mal eben seinen eigenen YouTube-Channel beispielsweise zusammenstellen kann und. Also sprich, dadurch kann, glaube ich, einfach eine Fairness bei der Frage, welche Werke werden wahrgenommen, welche Werke werden angeschaut, welche Werke werden vielleicht auch weitergegeben, glaube ich, viel stärker in die Breite gehen und dadurch, glaube ich, schon bei der Frage, wie wird Geld aufgeteilt, deutlich fairer vorgehen, als es heutzutage stattfindet, weil heutzutage gerade auch die Verwertungsgesellschaften, so wie sie ihre quasi Verteilungspläne haben, eher die Fairness schmälern, als sie zu stärken, weil sie halt bestimmte Eckpunkte drin haben, die einfach eine Umverteilung von unten nach oben möglich macht. Und ich glaube auch, dass die quasi Möglichkeiten, die quasi digital gegeben werden, ist auch gar nicht zu so einem riesigen bürokratischen Monster anwachsen lassen würde, weil es ja zum Beispiel heutzutage noch so ist, dass beispielsweise bei der GEMA weiterhin Playlisten handschriftlich abgegeben werden. Also sprich, irgendein Radiosender faxt seine Playlist von den letzten paar Tagen dorthin und es muss irgendjemand diese Sachen händisch abtippen. Das ist natürlich absurd, produziert Verwaltung und so weiter. Das heißt natürlich hier technisch brauchst du letztendlich mal ein System und dann eine Systempflege plus noch ein paar Leute, die quasi noch für Fragen zur Verfügung stehen und du kommst mit einem viel niedrigeren Verwaltungsaufwand hin, als es aktuell Verwertungsgesellschaften haben, die ja bei einem Punkt so zwischen 4 und 12 bis 13 Prozent ja aktuell liegt. Dadurch, dass wir da noch nicht die perfekte Antwort haben, werden wir jetzt auch nicht sagen können, es bräuchte bei einer folgenden Höhe vielleicht 2% oder nur 0,5%. Aber ich glaube schon, dadurch, dass da viele Punkte technisch machbar ablaufen, würde man da verhältnismäßig viel sparen. Und bei der anderen Frage, wer könnte Ansprüche anmelden, es kann ja letztendlich auch schon heutzutage jeder Ansprüche anmelden. Wenn du darstellen kannst, ich habe hier etwas produziert, sei es ein Stück, sei es ein Text, sei es ein Buch, sei es ein Film und so weiter, kannst du dich natürlich bei den entsprechenden Verwertungsgesellschaften anmelden und sagen, hier, ich zeige das auf und ich würde gerne quasi damit dann gegebenenfalls auch, wenn das weiter genutzt wird, dafür eine Vergütung bekommen. Und es ist ja genauso wie jetzt auch bei einem Modell wie Flatter, dass die sagen wollen, ich möchte davon was haben, sagen, ich quasi will das. Es wird auf gar keinen Fall so sein, dass man quasi rumgehen muss und sagen muss, willst du nicht was haben, weil du betreibst einen Blog, da greifen jeden Tag, keine Ahnung, 20.000 Leute drauf zu, sondern die Person, die was haben will, die muss es darlegen, die muss es quasi anmelden und dann gibt es eine Möglichkeit, da etwas rauszubekommen bekommen und dann wird es auch nicht quasi den Daumen hoch oder den Daumen runter geben, sondern wenn man vorlegen kann, ich habe da etwas produziert, dann wird man dafür gegebenenfalls auch was kriegen können. Letzte Frage, würde ich sagen.
Ja, also die eine Frage hatte ich auch gehabt, wer sich dafür eigentlich qualifiziert. Ich habe eigentlich ein paar Fragen. Einmal, wie wird denn sichergestellt, dass diese Kultur-Flatrate nicht so ähnlich wie zum Beispiel die GEZ-Gebühr oder die GEMA und so weiter wirklich der Tropf der Musikindustrie wird, die Musikindustrie auf alle Ewigkeit am Leben erhält. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage, aber was ist mit so Sachen wie Open-Content-Geschichten unter freien Lizenzen, würden die daraus auch Geld kriegen oder wie wägt man halt ab, dass man das Modell damit nicht, also Open Content, damit nicht abwirkt einfach, weil es einfach immer die Musikindustrie gibt, die oder diese Kulturflatrate gibt, die dann jedes Jahr um Inflation plus X erhöht wird, ganz automatisch und so weiter und so fort. Die andere Frage ist, was passiert denn mit den bestehenden Abgaben? Wir haben doch schon Abgaben auf Hardware, auf Datenträger und so weiter, die eigentlich genau für diesen Fair-Use-Fall gedacht sind. Und warum reicht das nicht aus? Warum kann man nicht einfach sagen, es gibt das Recht auf Privatkopie oder private Verwertung und auch das Recht, auf Remixe zu machen, wie es das jetzt gibt? Warum reicht das nicht aus? Warum müssen wir da wieder so ein Monster schaffen? Warum kann man nicht sagen, unser Recht ist, also das ist so gut, wie wir es bis jetzt hatten? Oder wir müssen es vielleicht noch verbessern. So.
Fange ich bei der zweiten Frage. Klar, es wird dann natürlich eine Diskussion geben, ob die bisherigen Abgaben, wie gesagt, auf Speichermedien, auf Rohlinge und so weiter, die aktuell summa summarum um die 270 bis 300 Millionen pro Jahr bringen, welche davon noch weiterhin quasi sinnvoll sind, beziehungsweise umgesetzt werden sollten, weil ja bei uns der Punkt klar ist, bei uns geht es nur um die Nutzung im digitalen Raum. Und zum Beispiel eine Abgabe auf einen Fotokopierer wäre dann nach meiner Meinung weiterhin legitim, weil das einfach eine andere Nutzungsart bedeuten würde. Ob jetzt zum Beispiel Speichermedien auch noch weiterhin da runterfallen würden, würde ich dann beispielsweise ein Fragezeichen dran machen, weil ist da, wenn du letztendlich heute ein Rohling brennen willst, brauchst du die Vorlage digital und aus dem Grunde würde es dann darunter schon abgegolten werden. Also aus dem Grunde, glaube ich, muss man da einfach relativ scharf trennen, welche Bereiche quasi können nur durch den abgedeckten Bereich der Kultur Flatrate stattfinden und welche Bereiche könnten auch so stattfinden. Und natürlich ein zweiter wichtiger Punkt ist, wir haben es ja gerade nochmal dargestellt, bei uns geht es ja wirklich, wird es ja festgemacht an dem Breitbandanschluss, was glaube ich auch schon nochmal ein wichtiger Punkt ist, zur Abgrenzung zum Beispiel zur, sag ich jetzt mal, zur GEZ-Abgabe. Wir haben ja dargestellt, es sind 24,1 Millionen Breitbandanschlüsse, hieße ungefähr, dass das 60-65% der Bevölkerung abdeckt. Und trotzdem wird ja von den restlichen 35-40% werden ja trotzdem solche Medien teilweise auf einer unterschiedlichen Art und Weise konsumiert. Und da soll es dann nach unserer Vorstellung auch halt weiterhin eine Abgabe geben. Aber klar, es wird dann auf jeden Fall eine Umstrukturierung geben müssen an bestimmten Punkten. Und die andere Frage, wie schafft man es, dass das letztendlich nicht so der letzte Bluttropfen ist, den tagtäglich so ungefähr eine bestimmte aktuell noch vorhandene Industrie oder letztendlich ja ein Wirtschaftszweig bekommt, weil es wurde ja gerade richtig dargestellt, es gilt ja nicht um die vier großen Platten-Majors und die, sag ich jetzt mal, 5, 6 großen Filmstudios oder die 10 großen halbwegs international tätigen Verlagshäuser, sondern ja letztendlich um den kleinen und Mittelstand. Ist, glaube ich, für uns schon ein wichtiger Punkt, dass man natürlich gegebenenfalls auch einen sozialen Aspekt in der Verteilung auch mit reingibt. Und bei der anderen Frage, wie geht es dann letztendlich mit offenen Formaten, also quasi mit offenen Angeboten weiter, ist da natürlich schon eine Frage mit, weil du natürlich heutzutage, wenn du deine Werke letztendlich freigibst, dich ja auch dafür entscheidest, ich möchte dafür keine Entlohnung haben. Und wenn man sowas zukünftig sagt, bleibt sowas weiterhin auch zukünftig möglich. Und dann würde ich zumindest sehen, wenn jemand sagt, ich möchte dafür nicht entlohnt werden, dann braucht er dafür auch nicht entlohnt werden. Er kann natürlich sagen, ich möchte vielleicht dann trotzdem mein Werk in die Entlohnungskette letztendlich reinstellen. Ich möchte es aber beispielsweise für die kommerzielle Nutzung freigeben, beispielsweise. Wäre eine Option, die bis heute natürlich weniger vorstellbar wäre, aber die dann natürlich machbar wäre, um vielleicht dann mal sein Lied, sein Bild, ich weiß nicht was, massenmäßig verbreitet zu bekommen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass solche Modelle, glaube ich, sehr gut parallel existieren können, aber es auch mit Sicherheit viele gibt, die sagen, ich steige dann vielleicht da aus, weil ich finde es okay, wenn meine Sachen weitergetauscht werden, weil ich will nicht, dass jemand gegebenenfalls dafür verfolgt wird, weil er mein Lied sich runtergeladen hat. Und das natürlich darunter dann, wenn eine Kulturflatrate kommen würde, natürlich dann legal wäre und das vielleicht für jemanden, der sonst gesagt hätte, ich möchte das unter ein offenes Format stellen, glaube ich, dann schon eine Möglichkeit ist, da diese Interessen, die man selber hat, möglichst breit abzudecken.
Leute, ich möchte die Diskussion, jetzt muss ich echt unterbrechen. Der nächste Referent steht da, wir haben jetzt schon 12 Minuten überzogen. Wir müssen auch noch aufbauen. Ich weiß nicht, wie du dich mit Malte einigst, die Diskussionspunkte jetzt beim Kaffee noch zu besprechen, aber ich sehe, dass ein paar Leute gegangen sind und für den nächsten Vortrag schon Leute reingekommen sind. Deswegen muss ich leider hier abbrechen. Vielen Dank an Malte. Willst du noch einen letzten Satz? Ja. An Simon Edwin Dittrich.